Auf der Basis gab es bis vor kurzem noch eine Beschwerde über den aktuellen Wahlkampf, die ich noch zum Thema machen will, um klarzustellen, wie da das Verhältnis von Argument und Gewinn der Wähler eigentlich überhaupt sich dann vom Standpunkt der Wahlkämpfer aus darstellt. Es gab nämlich den Vorwurf an die Parteien, der Wahlkampf ist langweilig. Wie gesagt, ich finde die Kennzeichnung des Wahlkampfs als langweilig so ziemlich die Verharmlosung des Jahres. Langweilig ist er nicht, sondern wenn er irgendwas ist, dann offenbart er den Zynismus, mit dem die Politik praktisch und theoretisch mit den Problemen derer umgeht, die sie zum Wählen gewinnen will. Aber wie auch immer. Der Vorwurf hieß auch an dieses Duell zwischen Merkel und Steinbrück, da werden ja gar keine wirklichen Alternativen präsentiert, da gibt es keine Angebote, da gibt es keinen Streit, da gibt es keine Kontraste und das macht doch den Wähler nicht an, so kann er doch nicht zum Wählen gewonnen werden. Jetzt könnte man ja sagen, ja, wenn das tatsächlich so ist, wenn die maßgeblichen Parteien in diesen entscheidenden nationalen Fragen keine Unterschiede haben, dann könnte man das ganze Wählen ja auch lassen, weil dann gibt es offenbar für den Wähler auch gar nichts zum Wählen. Für das Machen der Politik, da gibt es ziemlich einhellige Auffassungen dazu, sind die Wahlen derzeit offensichtlich ziemlich überflüssig. Und es ist ja auch überhaupt gar nicht so, dass normalerweise im Alltagsgeschäft der Demokratie sich fürchterlich dafür eingesetzt wird, dass die Parteien sich mal streiten sollten. Es ist ja eher umgekehrt, dass gesagt wird, das ist ganz schlecht, wenn zu viel Streit im Parlament herrscht, weil dann kann ja nicht ordentlich regiert werden. Und wenn übrigens ein Wahlergebnis in einem Land tatsächlich Ergebnisse produziert, wo gegensätzliche Parteien drankommen, die sich dann auch weder auf eine Regierung noch auf ein Programm einigen können, dann wird das ja auch nicht als Sieg der Demokratie gefeiert, sondern im Gegenteil als fehlendes staatspolitisches Bewusstsein der Wähler kritisiert. Und das gibt einen Hinweis darauf, worum es bei der Wahl tatsächlich geht, nämlich eben gar nicht darum, dass die Wähler sich zwischen Alternativen entscheiden, sondern dass die Wähler tatsächlich, gerade weil sie erstens die Betroffenen der Politik sind und zweitens deren Zustimmung verlangt ist, etwas zum Wählen haben müssen, braucht es Alternativen. Das drückt die SZ in einem Artikel, den ich dazu gefunden habe, folgendermaßen aus. Es fehlt der Kontrast, es fehlt die Alternative, es fehlt der Streit. Und den Streit muss es geben, damit gewählt werden kann. Das ist also eine Umkehrung, die sich aus genau der Logik ergibt, die ich vorhin gesagt habe. Der Wähler soll auf jeden Fall zum Wählen gebracht werden, auch und gerade dann, wenn die Inhalte der Politik weitgehend feststellen. Dass es keine Alternativen gibt, heißt eben, es werden dem Wähler von den maßgeblichen Parteien keine geboten. Aber das soll den Wähler gar nicht irre machen an dem Standpunkt, dass er einsieht, seine Zustimmung, seine Wahlstimme wird gebraucht und er soll sie auf jeden Fall abgeben. Auf der Grundlage, erstens, die Leute werden agitiert mit ihren Geldnöten und Geldsorgen und sollen dafür gewonnen werden, diese zu übersetzen in Urteile über erstens die politischen Parteien und ihre Programme, zweitens über die Personen und deren Glaubwürdigkeit, die diese Programme repräsentieren. Gibt es gerade bei uns eine ziemlich durchgesetzte und verbreitete Abwinkhaltung. Und das ist eigentlich die der Spiegel aufgreift, wenn er so Artikel schreibt, mit denen ich am Anfang eingestiegen bin. Es gibt eine Kritik an der Wahl, mit Gedanken wie, naja, dass das ein Schwindel ist, dass die Wähler, dass die Parteien unsere Interessen ansprechen, dass sie das nur tun, um unsere Stimmen zu ködern, dass es ihnen gar nicht wirklich um die Interessen der Leute geht, das habe ich doch schon längst durchschaut. Das findet man auch bei den etablierten Zeitungen, da gibt es dann so Artikel in der SZ zum Beispiel, der heißt Familienwahlkampf und der Untertitel heißt Die Parteien gehen bei Eltern auf Stimmenfang. Ja, was soll man sich dabei denken? Da soll man denken, an denen geht es natürlich gar nicht in Wirklichkeit um die Familien, ist übrigens unwahr, denen geht es ja wohl um die Familien, sondern es geht, sie sprechen das Thema ja bloß an, damit die Familien sie wählen. Und für diesen Standpunkt des enttäuschten Wählers, des Durchblickers, der schon seine Erfahrung mit Wahlen gemacht hat, der von sich behauptet, er würde die Art und Weise, wie die Politiker seine Interessen ansprechen, als bloß vorgeschoben entlarven, auch für diesen Wähler gibt es in diesem Wahlkampf ein ziemlich breit gefächertes Angebot. Und dieses Angebot hat den eigentümlichen Namen Protestpartei. Und deswegen will ich noch am Ende dieses ersten Teils ein paar Worte dazu sagen, was eigentlich eine Protestpartei ist, weil es einem ja zunächst mal wie eine Contradictio in adjecto vorkommt, aber das sehen die Veranstalter dieser Parteien nicht so und deren Wähler übrigens auch nicht. Es gibt eine dieser sogenannten Protestparteien, die nennt sich selber Partei der Nichtwähler. Und der Vorsitzende dieser Partei hat in besagten Spiegelartikel Folgendes über den Grund seiner Parteigründung und den Zweck seiner Wahlwerbung zu Protokoll gegeben. Der behauptet nämlich von den enttäuschten Wählern dieses Landes Folgendes, ich zitiere, sie, also die Leute, die Bürger, haben die Parteien als Selbsterhaltungsmaschinen erkannt, die nicht den Volkswillen transportieren, sondern den Willen der Apparate. Das sind ungefähr 5 Fehler in einem Satz. Macht die mal nacheinander durch. Erstens, was ist das überhaupt für ein Gedanke? Parteien seien Selbsterhaltungsmaschinen. Das ist eine Fassung des Arguments, das man auch sonst kennt. Den Parteien geht es ja nur um sich, denen geht es ja gar nicht wirklich um die Sache, denen geht es ja nur um ihren eigenen Wahlerfolg. Und wie ich versucht habe, am Inhalt der Wahlagitation zu zeigen, könnte nichts verkehrter sein. Man könnte ja sogar fast sagen, oh, wäre es doch so. Oh, ginge es den Leuten, die da gewählt werden wollen, wirklich bloß darum, dass sie ins Amt kommen, 3 Jahre dieses Amt ausüben, dann sich eine Pensionsberechtigung erwirtschaften und dann in die Bahamas verschwinden. Aber leider Gottes ist es nicht so, sondern denen geht es wirklich ums Regieren. Denen geht es wirklich darum, Deutschland voranzubringen. Denen geht es um die Lösung der Euro-Krise im deutschen Interesse. Denen geht es um die Konkurrenzposition Deutschlands in Europa und in der Welt. Denen geht es auch um die effektive Beteiligung Deutschlands an so netten Auseinandersetzungen wie in Syrien. Denen geht es um das Regieren eines Landes, das vom Kapitalwachstum lebt und um die friedliche Erledigung aller sozialen Fragen, die sich daraus ergeben. Das ist der wirkliche Inhalt dessen, was die wollen. Und das wollen sie nicht einfach bloß so, sondern in ihrer jeweiligen Variante. Und dafür wollen sie die Leute ja auch gewinnen, dass sie zu diesem nationalen Programm in der Wahl Ja sagen. Es ist also ganz unwahr, und es ist nicht nur unwahr, sondern es ist auch sehr schädlich, den Parteien ausgerechnet vorzuwerfen, ihnen ginge es um den Materialismus ihrer Angehörigen und nicht um die wirklichen Staatsnotwendigkeiten. Da muss man sich die wirklichen Staatsnotwendigkeiten selber schon als etwas anderes denken, als das, was sie tatsächlich sind, nämlich tatsächlich als die Betreuung eines solchen idealen Gemeinwesens, von dem ich vorhin schon bei der SPD gesprochen habe, wo jeder zu dem Sein kommt, wo jeder den richtigen Platz bekommt und den richtigen Verdienst, der dazu passt, und wo alle gesellschaftlichen Gegensätze sich auflösen in eine Gemeinschaft, in ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, die dann vom Staat repräsentiert wird. Nur von diesem Bild des Kapitalismus aus kann man überhaupt auf die Idee kommen, den Parteien vorzuwerfen, ihnen würde es nicht ums große Ganze, sondern bloß um ihren materiellen Vorteil gehen. Und im Übrigen, was ist überhaupt die Kritik daran, dass es Leuten an ihren materiellen Vorteil geht? Man denkt ja, darum geht es doch genau in dieser Gesellschaft. Das ist doch gerade der Zweck dieser Gesellschaft, dass jeder Geld verdienen soll und muss. Bei den Staatshängern soll das nicht gelten, sondern die haben sich ganz in den Dienst der nationalen Sache zu stellen, wie auch immer man sich die dann inhaltlich vorstellen mag. Und dass die Parteien nicht den Volkswillen transportieren würden, ist deswegen ebenso unwahr. Und das will ich im zweiten Teil meines Vortrags zeigen. Denn das, was da transportiert wird, ist genau dieser ominöse Volkswille, nämlich der Wille, der kollektive Wille. Kollektiv ist eigentlich ein unpassendes Adjektiv, der Wille aller Wähler, der sich in der Wahl zum Ausdruck kommt. Und wie ich im zweiten Teil erläutern will, ist die Wahl haargenau das richtige Verfahren, um dieses seltsame Ding zu ermitteln, was dieser Mensch hier als Volkswille thematisiert. Was er sich vorstellt, ist sowas wie ein tatsächlich existenter kollektiver Wille aller Leute in dieser Gesellschaft. Und der ist eine pure Fiktion, weil der Wille, wenn man ihn mal jetzt konkret nimmt, wie er tatsächlich existiert, ist ja genau das Gegenteil vom Kollektiv, nämlich sehr gegensätzlich, je nachdem, wo und in welchen ökonomischen Verhältnissen sich die Leute befinden und in welchen Gegensätzen sie sich da betätigen. Es gibt halt kein kollektives Interesse zwischen Unternehmern auf der einen Seite und ihren Belegschaften auf der anderen. Es ist halt ein Gegensatz und der wird auch nicht dadurch zu einem kollektiven Interesse, dass auch sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber bei der Wahl ihre Stimme abgeben. Protestpartei, und das ist das Dritte, will also folgende Beschwerde loswerden, und das ist die Verlängerung der Wählerenttäuschung in exakt die verkehrte Richtung. Man könnte ja sagen, na gut, Leute, die sagen, den Politikern geht es ja gar nicht wirklich um meine Interessen. Die gehen ja bloß auf Stimmenfang, denen geht es ja bloß darum, auf die Macht zu kommen und ich komme dabei gar nicht vor. Die halten negativ fest, dass tatsächlich das, was sie brauchen und wollen, nicht der Maßstab dessen ist, was die Politik dann hinterher praktisch entscheidet. Das halten sie aber so fest, dass sie an der von mir im Ausgangspunkt erläuterten Trennung von Absicht und Tat festhalten und eben enttäuscht sind. Dass sie von der Politik erwarten und verlangen, dass sie dann doch eigentlich die Interessen der Wähler zu repräsentieren hätten, sie an diesem Maßstab messen und dann vermissen, dass dieses Ergebnis rauskommt. Und aus diesem Standpunkt, eigentlich hätte die Politik doch die Repräsentation der Interessen der Bürger zu sein, ist sie aber nicht, folgt ein sehr merkwürdiges Bedürfnis, nämlich in der Wahl zum Ausdruck zu bringen, dass man enttäuscht ist. Die Partei der Wähler, der Partei der Nichtwähler, verspricht den Wählern Folgendes: Indem, wenn du deine Stimme bei uns abgibst, kannst du damit dokumentieren, dass du nicht einverstanden bist. Womit eigentlich, erfährt man nicht. In welcher Hinsicht eigentlich, erfährt man nicht. Was man von der Politik will, wenn man die Stimme der Nichtwählerpartei gibt, erfährt man auch nicht. Man erfährt eben auch gar nichts anderes als dieses Negative. Wir sind nicht einverstanden mit der Art und Weise, wie hier mit dem Volkswillen umgegangen wird. Und genau das ist auch der Zweck. Die Idee ist, und da sieht man nochmal, dass daran festgehalten wird, dass die Politik doch eigentlich die Repräsentanz der Bürger zu sein hätte, aber nicht ist. Und diese Dokumentation soll ein Denkzettel sein an die Regierung, deswegen Protestpartei. Ein Denkzettel, der die dazu motivieren soll, besser als bisher auf die Sorgen und Nöte der Bürger einzugehen. Wie gesagt, gefordert wird nichts, verlangt wird nichts, ein Anspruch aufgemacht wird gar nicht, sondern es wird negativ dokumentiert, dass man sich in der Politik nicht wiederentdeckt. Also hat man offenbar das Bedürfnis, sich in der Politik wieder zu entdecken. Und ausgerechnet das Wahlverfahren entdeckt man als Gelegenheit dafür, das zu Protokoll zu geben, dass man das in diesem System nicht wiederfindet. Das ist eine sehr affirmative Art und Weise, die Unzufriedenheit zu übersetzen in die Erwartung an die Politik, dass sie doch künftig besser sich um ihr Volk zu kümmern hätte, als sie es bislang tut. Ich mache da mal einen Einschnitt, wenn es jetzt schon Diskussionsbedarf, Einwände, Kritik gibt, und dann können wir erstmal eine Runde diskutieren und dann mache ich den zweiten Teil meines Vortrags. Na gut, dann mache ich einfach weiter.